eine übersetzte Predigt von Henk Moorman aus den Niederlanden über die Größe Gottes. Und ich habe als Überschrift: Auf welche Weise ist Gott groß? Oder was verstehe ich unter der Größe Gottes? Und das sind Dinge, über die man viel nachdenken kann. Johannes fängt in seinem ersten Brief an: Wir erzählen, was wir gesehen und erlebt haben. Wir haben es sogar betastet mit unseren Händen. Das verkündigen wir euch, damit eure Gemeinschaft wie die von uns mit dem Vater ist. Damit ihr Gemeinschaft habt mit Gott, dem Vater, und mit Jesus, seinem Sohn. Jesus selbst sagt es etwas bildlich: Wer meine Worte bewahrt, der ist es, der mich liebt. Und wenn jemand mich liebt, wird der Vater und ich zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, heißt es in Johannes 14, Vers 23. Und in der Offenbarung steht geschrieben, dass Jesus sagt: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das sind Bilder von Gemeinschaft haben. Dinge teilen. Gott will Gemeinschaft mit den Menschen. Oder besser gesagt, Gott verlangt danach, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Das ist ein vertraulicher Umgang. Wenn jemand sagt, ich will Gemeinschaft mit dir, dann ist es vielleicht besser, die Tür geschlossen zu halten. Denn das klingt nicht respektvoll. Aber wenn jemand sagt, ich würde gern vertrauensvoll mit dir umgehen, dann ist das eine Frage. Dann ist es kein Zwang, der dir auferlegt wird, sondern dann ist es eine höfliche Frage und jeder Mensch kann selbst bestimmen, ob er dazu Ja oder Nein sagt. Was braucht man zur Gemeinschaft? Was braucht man, damit der Mensch vertrauensvoll mit Gott Umgang haben kann? Jesus sagte: Wenn man betet, dann bete: Vater unser, der im Himmel ist. Geheiligt werde dein Name. Mit diesem ersten Satz aus dem Vater unser kann man ein ganzes Leben lang beschäftigt sein. Bevor es echt zu einem durchgedrungen ist, was das bedeutet. Dass du einen Vater hast und dass du den Namen von Gott geheiligt hast in deinem Leben, in deinem Denken, in meinem Denken, dazu braucht man viel Zeit. Bevor du den Namen von Gott freigemacht hast von allem, was daran klebt und nicht stimmt, weil es nicht zu Gott gehört. Dass der Mensch vertrauensvoll mit Gott Umgang haben kann, dann müssen alle falschen Gedanken und was noch im Wege stehen kann, beseitigt werden. Nun, damit sind wir wohl noch einige Zeit beschäftigt. Was steht denn im Wege? Ich denke vor allem die Idee, Gott ist groß. Darum fing ich damit an. Was verstehe ich unter der Größe Gottes? Gott ist groß, wird jeder Gläubige bejahen. Die Frage ist nur, auf welche Weise ist Gott groß? Denn das Bild von Gott ist doch im Denken vieler Menschen eingeprägt. Und die Prägung kommt zum großen Teil aus dem Alten Testament. Da lesen wir über einen großen und gefürchteten Gott, der nicht mit sich scherzen lässt und durch seine mächtige Hand alles geschieht und der nicht kleinlich ist in seinem Zorn, wenn es um Ungehorsamen geht. So ein Bild, nicht wahr, wovon Menschen sagen, das ist ein Gott, der groß ist. Und in vielen unserer Lieder wird das auch gesungen. Dieser Gedanke ist tief verwurzelt. Gott, der auf diese Weise groß ist. Gott wird dann ausgedrückt als mächtig, als niederschmetternde Stärke, als alles nach seinem Willen geschehen lassend. Wir singen in einem unserer Lieder, unser Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Dieser Gott also. So wird es dann auch ergänzt. Und dann denke ich, ist Gott wirklich so? Oder ist das das Bild von Gott, so wie die Menschen sich das ausgedacht haben, wie er aussehen sollte? Wenn das so ist, was ist dann das Maß? Ja, das ist der Mensch. Und dann fängst du an zu diskutieren aus dieser Ebene heraus. Und Gott ist dann eigentlich eine Art Supermensch. Er kann alles, was der Mensch kann, aber dann unendlich viel mehr. Und dann hast du ein Bild von Gott und so sieht das Gottesbild bei vielen Menschen aus. Ich las ein Buch von einem Prediger, der darüber schrieb. Er sagte, es ist so ein heidnisches Bild von Gott. Das höchste Wesen, so heißt er dann auch, als eine enorme Vergrößerung von dem, was der Mensch ist. Denke mal an einen Superman und dann noch viele Male größer. Und dann kannst du dir Gott so etwa vorstellen. Er kann alles, was der Mensch kann, aber dann unendlich viel mehr. Der Mensch kann sehen, aber Gott ist alles sehend. Der Mensch kann anwesend sein, aber Gott ist allgegenwärtig. Als Mensch kannst du alles Mögliche wissen, aber Gott ist allwissend. Als Mensch kannst du genug haben an dir selbst. Aber Gott in allem genügsam, das heißt, er hat genug an sich selbst. Es gibt niemand, der etwas hinzufügen kann. Gott ist einfach glücklich mit sich selbst. Der ist ganz glücklich mit sich selbst im Himmel und es macht ihm nicht viel aus, ob du als Mensch ihn liebst oder ob du ihn ernst nimmst oder ob du mit ihm Umgang haben willst. Das ändert nichts daran. Er bleibt glücklich mit sich selbst. Was das betrifft, scheint er dann unveränderlich und unbeweglich. Ja, und dann die Eigenschaft, die ihn zu einem Gott macht, ist natürlich, dass er allmächtig ist. Der Mensch kann mächtig sein, aber Gott ist allmächtig. Der besondere Machthaber. Das ist doch wohl der Charakterzug, der mehr als alle andere kennzeichnend ist für einen Gott. Für Gott. Und der Gedanke, dass Gott etwas nicht kann, ist eigentlich unmöglich. Das würde uns tatsächlich enttäuschen. Das sieht man durch die ganze Geschichte hindurch. Jedes Volk hatte seinen eigenen Gott. Und wenn das eine Volk besiegt wurde von einem anderen Volk, dann nahm das besiegte Volk den Gott an, des Siegers. Denn der hatte bewiesen, dass er stärker war. Ihr eigener Gott hat gezeigt, dass er doch nicht allmächtig war. Denn der andere war stärker. Dann war es also vernünftig, diesem Gott zu dienen. Denn dann hat man auch selbst wieder einen Gott, der stark genug ist, um Feinde zu besiegen. Ich denke, dass diese Idee das Bild von Gott nun gerade blockiert, um als Mensch echte Gemeinschaft mit Gott zu haben. dass ein Mensch echt vertrauensvoll mit Gott Umgang haben kann und überhaupt Gott als einen Vater sieht. Denn vertrauensvoll Umgang haben, das ist nur möglich mit einem Gleichgesinnten. Sowieso ist das nur möglich mit einem Artgenossen. Sieh die ganze Schöpfung. Sieh die Tierwelt. Wer geht miteinander um? Wer geht zusammen? Was bringt neues Leben hervor? Immer die gleiche Art. Du siehst niemals eine Taube mit einer Krähe flirten. Oder ein Elefant mit einer Giraffe. Was zusammengehört, sucht einander. Das gehört zusammen. Und bei den Menschen ist es genauso. Du hast doch keine gute Unterhaltung mit einem Pferd? Oder du hast das Gefühl, dass deine Katze dich so gut versteht? Natürlich kann man Freude haben mit Tieren, aber ihr versteht, was ich meine. Nur die gleiche Sorte kann Gemeinschaft haben mit der gleichen Art. Damit kannst du vertrauensvoll umgehen. Jetzt einmal ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, Gott ist eigentlich etwa jemand so wie du. Ich sage, stell dir vor. Gott sieht so ähnlich aus wie jemand so wie ich. Jemand, der nicht alles kann, der auch wohl einmal etwas nicht kann. Jemand, der nicht alles weiß, jemand, der nicht im Nu jedes Problem löst. Jemand, der nicht durch ein Zauberwort eine Situation verändert. Sei einmal ehrlich, wie viele Menschen gibt es, die beten mit diesem Bild von Gott? Beten, beten und nochmal beten, bis Gott endlich nun alles in einem Mal verändert. Und dann kommt oft die Frage, warum macht er das nun nicht? Ich bete schon so lange und so laut und so fest im Vertrauen. Stell dir vor, dass Gott nicht alles kann. Ist das schlimm? Was macht das aus? Für mich gibt es dadurch mehr Raum. Denn du bekommst mehr das Bild eines Vaters, eines Gleichen. Für ihn macht es etwas aus, wie du denkst, wie du mit den Dingen umgehst, wie du zu ihm kommst. Denn das zeigt wieder, wie er auf dich reagiert und wie er zu dir ist. Das ist eine Beziehung, das ist Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft zeigt sich durch Gegenseitigkeit. Das heißt, es kommt von zwei Seiten, hin und her. Ich denke, dass Gott danach verlangt, dass er endlich einmal den Thron verlässt, um es mal so zu sagen. Kannst du dir das vorstellen? Denke mal an einen Palast, in einem großen Saal sitzt der König auf seinem Thron, umgeben von Ministern und Beratern. Ist das nun eine Stelle, wovon man sagt, da kannst du nun echt einmal Gemeinschaft haben mit jemand? Vertrauensvoller Umgang haben mit einem anderen? So ein Thron ist wohl groß genug für zwei Personen. Aber so funktioniert das doch nicht. Vertrauensvoller Umgang, Gemeinschaft, dazu gehört kein Palast und kein Thron. Das hast du auch nicht mit Macht haben, sondern mit demjenigen, der dir näher kommt, mit allem Respekt vor deiner Person. Dann werden andere Fragen aufkommen wie, aber, sagt jemand, wie sieht dann das aus? Gott ist doch meine Stärke, Gott ist doch mein Zufluchtsort. Wo bleibt denn das? Nun, das ist eine gerechte Frage, denn das brauchst du als Mensch, dass du irgendwo hingehen kannst, wo du weißt, hier bin ich sicher. Wird es so sein, dass du sicher bist bei Gott, weil er ein unzugängliches Licht bewohnt? Denn in 1. Timotheus 6, Vers 16 lesen wir, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Und dann denke ich, unzugänglich? Ja, aber für die Finsternis, nicht für den Menschen. Du kannst dir doch schwer vorstellen, dass Gottes Licht unzugänglich für uns sein würde. Dass Gott sagen würde, ich will gerne Gemeinschaft mit euch haben, aber ihr könnt wegen des unzugänglichen Lichtes nicht zu mir kommen. Nein, ich denke, dass Gott tatsächlich ein unzugängliches Licht bewohnt, aber für die Finsternis. Diese Finsternis bleibt auf Abstand, denn Licht und Finsternis verträgt sich nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass es für diejenigen, die Gott lieben, ein angenehmes und erwärmendes Licht ist, worin du dich sicher fühlen kannst. Denn wenn du da bist, dann weißt du gewiss, dass die Finsternis hier nicht hinkommt. Ich denke, dass das die sichere Burg und der Zufluchtsort und die Stärke ist. Wer im Licht wandelt, findet dort Schutz. Und wer den Herrn angenommen hat, wer Jesus angenommen hat, wandelt im Licht. Oder mit anderen Worten, wandelt in seine Gedankenwelt. Wenn du in diese Sphäre lebst, in dieser Gedankenwelt, in seiner Nähe, dann bist du sicher. Es werden noch mehr Fragen kommen. Wenn du sagst, Gott ist eigentlich ein wenig so wie du und ich, dann wird jemand direkt antworten, aber Gott ist doch kein Mensch. Gott ist doch viel mehr als der Mensch. Tatsächlich, glücklicherweise ist Gott kein Mensch. Gott ist Gott und wir sind Mensch und daran halten wir fest. Er ist derjenige, der alles begonnen hat, von dem alles entstanden ist, auch der Mensch. Er ist derjenige, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Knechtschaft. Er ist viel mehr. In Epheser 3, Vers 20 steht geschrieben, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Aber dieses mehr, ja, wie denkst du darüber? Denn bevor du es weißt, denkst du an groß und imponierend. Das ist oft unser eingebranntes Gottesbild. Ich muss denken an das Bild von Nebukadnezar, Daniel 3. Nebukadnezar machte ein Bild von Gold, 60 Ellen hoch. Das ist etwa 30 Meter, etwa ein Gebäude mit 10 Stockwerken. Das war sehr beeindruckend und als Mensch fühlst du dich dann ganz klein. Und jedermann musste vor diesem Bild niederknien, dann wirst du ja noch kleiner. Und wer noch nicht genügend beeindruckt war und noch Mut hatte, der wurde klein gemacht durch Angst vor dem brennenden Ofen, der daneben stand. So ein Bild von Nebukadnezar ist das heidnische Bild von Gott ist groß. Es ist das Bild von Gott als höchste und größte Machthaber. Es passt ganz genau zu Babel. Der Anfang von Babel ist Macht. Babel ist durchzogen von Macht. Aber das taugt nichts. Denn Gott ist dann auf so eine Weise groß, dass ich da als Mensch ganz klein werde. Ich sah in einem christlichen Blatt vor langer Zeit ein Bild von Gott gezeichnet. Ich sah dort eine Figur auf einem Thron sitzend, groß und füllte das ganze Blatt und ganz unten waren viele kleine Punkte. Das sollten die Menschen darstellen. Ja, wenn du auf diese Weise über Gott denkst, von Gott ist groß, dann ist das doch wohl total das Gegenteil von einem vertrauensvollen Umgang. Das gibt es überhaupt nicht. Es ist so eine heidnische Darstellung. Das gleiche gilt für weniger. Wenn du sagst, Gott ist mehr, wir sind weniger, und das weniger wird dann ausgedrückt als unansehnlich, von niederer Herkunft, nicht der Mühe wert, dann hast du auch eine falsche Darstellung von Gott ist mehr als der Mensch. Der Mensch ist nicht von einem niedrigeren Ordnung. Lehrt Jesus uns nicht, dass Gott unser Vater ist? Dann sind wir also von seinem Geschlecht, von seiner Sorte. Und ein Kind ist wohl kleiner als sein Vater, aber nicht weniger. Ein Kind kann wohl weniger und weiß wohl weniger als sein Vater, aber ist deswegen nicht minderwertiger. Ich sagte schon, Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Das halten wir auch so, ohne dabei den Schluss zu ziehen, dass der Mensch also minderwertig, unansehnlich und unscheinbar vor Gott ist. Das ist die Lüge, die durch alle Jahrhunderte hindurch erzählt worden ist über Gott und den Menschen. Und das bewirkt hat, dass der Mensch nicht mit Gott umgehen konnte, so wie Gott das von Anfang an vorgesehen hat. Vertrauensvoll und auf der Ebene von gleichwertig. Das ist etwas anderes als die Ebene von Ähnlichkeit. Der Mensch ist nicht Gott gleich. Du bist von seiner Sorte, aber wohl unterschiedlich. Wie in dem Text aus dem Epheserbrief 3, Vers 20 sagte ich bereits, Gott ist mehr. Er ist in der Lage, unendlich viel mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen. Nach der Kraft, die in uns wirkt, steht da. An dieser Kraft kannst du also sehen, wie Gott groß ist. Woran ist das zu erkennen? An dem, was er in dir bewirkt. Und was ist Gottes Werk in dir? Wenn ich sehe, was Gott in mir bewirkt hat, all die Jahre, wie ich ihn kenne, dann komme ich zu der Schlussfolgerung, es sind keine spektakulären Dinge. Es sind einfach ganz normale Dinge, die ganz nah sind. Wovon Zacharia 4, Vers 10 sagt, verachte nicht den Tag kleiner Dinge. Unser Gott ist nicht ein Gott von großen und spektakulären Dingen, wo du als Mensch verblüfft wirst, sondern von kleinen Dingen. Und da rede ich über Demut, Sanftmut, Erbarmen, Auge für den anderen, nicht immer in der vorderen Reihe stehen wollen. Kurzum, die Gesinnung, die in Jesus war. Mit anderen Worten, Liebe. Schließlich ist das, glaube ich, wenn man es zusammenfasst, was Gott in uns bewirkt. Liebe. Die Kraft, die das bewirkt, ist keine gewaltige Kraft, sondern etwas Sanftmütiges. Und das ist nun genau, worin Gott mehr ist. Er ist unser Vorbild und unserer Brunnen in Liebe. Es ist auch nicht zufällig, dass Paulus in dem Abschnitt in Epheser 3 sagt, dass Gott so unendlich viel mehr kann, dann gleich sagt, ich bete, dass ihr imstande seid, zu erfassen die Höhe, die Breite, die Länge und die Tiefe der Liebe von Christus. Dass du in der Lage bist, die Liebe zu erfassen. Denn darin ist Gott groß, in Liebe. Selbstlose, unbedingte und nie endende Liebe. Das ist nicht in Worte zu beschreiben. Und das Erfassen ist mehr als Verstehen. Das ist Erleben, Durchschauen, Erfahren, mit deinem ganzen Wesen hineintrinken. Kurz gesagt, ganz erfüllt werden. Ich bete, sagt Paulus, dass du in der Lage bist, alles zu erfassen. Dafür brauchst du Zeit, wohl ein Leben lang und noch viel länger, denke ich. Und das gelingt dir nicht alleine, sondern dafür brauchst du den anderen. Darum, sagt Paulus, zusammen mit allen Heiligen bist du imstande, es zu erfassen. Gott hat uns zu einem Zweck zusammengefügt.
Ohne den anderen wird es dir nicht gelingen, die Höhe, Tiefe, Breite und Länge der Liebe Gottes zu erfassen. Ich möchte nicht in dem Irrtum leben, dass ich denke, es alleine zu können. Und in der Liebe des Vaters gibt es viele Dinge. Zum Beispiel Geduld. Natürlich hat Gott unendlich viel mehr Geduld als ich. Und auch viel mehr Mitleid. Und er ist auch viel kreativer, um Lösungen zu bedenken oder neue Möglichkeiten zu schaffen, wie zum Beispiel, wie lösen wir diese Sache? Oder welchen Weg nehmen wir und wie können wir wieder Licht in diese dunkle Situation bringen? Gott ist in allen Dingen unendlich mehr. Er ist auch unendlich mehr vergebungsgesinnt als ich. Und ich bin sehr froh darüber, dass Gott auf diese Weise groß ist. Und das ist nun eine beruhigende Größe, so möchte ich es nennen. Das ist nicht eine Größe, die dich klein macht, sondern eine Größe, wodurch du selbst wächst. Das ist eine Größe, die dich emporhebt, die dafür sorgt, auf die gleiche Weise groß zu werden. Dass du ein Mensch wirst, so wie Gott es von Anfang an gemeint hat. Es gibt bestimmt noch mehr Fragen. Jemand sagt vielleicht, aber es heißt doch, der Sohn des Menschen wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Markus 13, Vers 26. Und Jesus selbst sagt doch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Wenn man das so hört, dann spricht man doch wohl über jemand mit Supermacht. Wenn jemand alle Macht hat im Himmel und auf Erden, dann hat doch niemand Macht. Ja, das sagt der Herr tatsächlich, aber lies es in dem Zusammenhang. Der Sohn des Menschen wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit, steht geschrieben. Aber warum? Das steht auch dabei. In Markus 13 kannst du es lesen. Um die Engel auszusenden und seine Auserwählten zu versammeln. Dafür ist die Macht. Das ist nun typisch eine Eigenschaft von Gott. Zusammenbringen. Zusammenfügen. Wir sind so geneigt, die Macht von Gott in Verbindung zu bringen mit seiner Kraft, um spektakuläre Dinge zu tun und unsere Feinde zu vernichten. Aber Gottes Macht äußert sich darin, dass er zusammenbringt diejenigen, die zu ihm gehören wollen. Unter seine Flügel nehmen, könnte man sagen mit einem Bild. Das ist der Zusammenhang. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, das steht da. Und in welchem Zusammenhang sagt Jesus das? Es steht direkt dabei. Macht alle Nationen zu Jüngern. Gottes Macht ist also die Eigenschaft, Menschen miteinander zu verbinden. Man spürt da nichts von Macht, um mit Kraft zu zeigen, wie alle Widersacher vernichtet werden. Nein. Gottes Macht ist da, um Menschen mit ihm zu verbinden. Und wie verbindet man Menschen mit Gott? Auf verschiedene Weisen. Gehorsam kannst du erzwingen. Respekt und Bewunderung kannst du erzwingen. Gerade durch Größe und spektakuläre Dinge zu tun. Aber was man nicht erzwingen kann, ist Liebe. Und wie verbindet man Menschen mit Gott? Auf verschiedene Weisen. Gehorsam kannst du erzwingen. Respekt und Bewunderung kannst du erzwingen. Gerade durch große und spektakuläre Dinge zu tun. Aber was man nicht erzwingen kann, ist Liebe. Und das ist nun gerade, was Gott möchte. Dass der Mensch aus Liebe für ihn zu ihm kommt. Wenn du auf dieser Ebene ein Mensch mit Gott verbinden willst, dann ist das nur möglich, wenn Gott anziehend ist für den Menschen. Also ein Gott, vor dem du keine Angst zu haben brauchst und bei dem du dich nicht mehr sehr klein fühlst, sondern bei dem du dich geborgen weißt und geliebt. Das ist nur möglich, wenn der Mensch Gott sehen kann als denjenigen, der ihn liebt, mehr als alles andere. Kurz gesagt, Gottes Macht, die auch wir benutzen dürfen, ist die Kraft, um anderen zu zeigen, wie der Vater voller Liebe ist für den Menschen. Es gibt einen Text im Neuen Testament, wo über Gott gesagt wird, die Qualifikation groß. Im Neuen Testament steht nirgendwo, der Herr unser Gott ist groß. Es gibt eine Stelle, wo über die Größen Gottes gesprochen wird, und das ist, wo Paulus an Titus schreibt. Titus 2, Vers 13. Wir erwarten die Erscheinung von unserem großen Gott und Heiland Jesus Christus. Und was steht dahinter? Nichts von Macht, Kraft oder Gewalt, sondern der sich selbst für uns gegeben hat. Also darin ist seine Macht offenbar geworden und seine Größe, dass er sich für uns hingegeben hat. Im Alten Testament kommt der Satz, Gott ist groß, öfters vor. Aber wie der Vater wirklich ist, wird im Alten Testament nur teilweise sichtbar. Willst du wissen, wie Gott wirklich ist, dann schaue Jesus an. Denn in Johannes 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und Jesus hat uns gezeigt, dass die Macht Gottes, die Übermacht ist, von seiner selbst aufopfernde Liebe, selbstlose Liebe. Noch einen anderen Text, Epheser 1, Vers 19. Paulus sagt da, Menschen, ich bete für erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat, zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Da ist fast alles drin enthalten. Es fängt an mit Kraft und auch noch überwältigende Kraft und dann die Stärke seiner Macht. Dann denkst du, das ist Muskelsprache. Jetzt wird wohl die gewaltige Manifestation von Gottes Macht kommen. Und wohin führt das alles und was hat es bewirkt? Er hat damit Jesus aus dem Tod auferweckt. Wieder derselbe Gott, der seine Kraft verwendet, um jemand, der weit entfernt ist, ganz im Totenreich wieder zurückzubringen in das Land der Lebendigen. Das ist überwältigende Kraft. Gott hat seine Macht gebraucht, um jemand die Ehre zu geben, um ihm, Jesus in diesem Fall, den Platz zu geben, der ihm zusteht, beim himmlischen Vater und zu seiner rechten Hand. Das ist der Ehrenplatz. Dazu dient Gottes Macht und Kraft, um den Menschen zu erlösen von Tod und Totenreich und ihm die Ehre und Würde zu geben, den Menschen einen Platz zu bereiten in der Himmelswelt, bei Gott selbst. Worum es mir geht, ist, dass das der Zusammenhang ist, wenn die Bibel über Macht und die Kraft Gottes spricht. Es ist wichtig, sich immer zu vergewissern, die Macht von Gott, wozu dient sie? Du kannst sagen, Gottes Macht beinhaltet, den Menschen Gutes zu tun, zu segnen, zusammenzuführen, zur Ehre zu bringen. Gott hat Macht. Und weil es einen Gegner von Gott gibt, kannst du dich fragen, hat Gott überhaupt etwas zu tun mit dem Teufel? Gibt es da eine Kampfbeziehung? Wobei Gott sagt, sei dir bewusst, dass ich stärker bin. Denn ich habe alle Macht. Oder ist es eine Art bewaffneter Friede? Wobei Gott zu dem Satan sagt, ich habe erkannt, dass etwas falsch gelaufen ist. Nun, du bist Herr im Reich der Finsternis, aber ich bin Herr im Reich des Lichtes. Und du berührst mein Reich nicht. Kannst du dir so etwas vorstellen? Dass Gott sagen würde, nun ja, ab und zu einmal ein Überfall, okay, wenn du meinen Freund Hiob überwältigen willst, dann bitteschön. Aber berühre nicht sein Leben. Ich kann mir dabei nichts vorstellen. Gibt es wohl Feindschaft zwischen Gott und dem Teufel? Ja, wohl in diesem Sinne, von das Licht und Finsternis einander nicht ertragen. Es steht in diesem Sinne gerade einander gegenüber und schließt das eine mit dem anderen aus. Denn wo das Licht erscheint, muss die Finsternis verschwinden. Das ist ein Gesetz in der natürlichen und auch in der geistlichen Welt. Aber gibt es weiterhin Feindschaft? Ich denke, etwas, das so unendlich weit auseinander liegt, hat nichts miteinander. Keine Beziehung, auch keine Kampfbeziehung. Es gibt wohl Feindschaft, sagt die Bibel, zwischen den Menschen und den Teufel. Gott hat den Menschen erkoren zum Feind, zum Gegner des Teufels. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir, wo Gott zu der Schlange sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Und das ist wohl klar, denn der Mensch ist erreichbar für die Finsternis, für den Bösen. Der Mensch gesetzt als Feind der Schlange, nicht als Opfer, sondern als Gegner des Bösen. Als derjenige, der dem Satan ein Halt gebieten soll. Ich werde den Gegner unter eure Füße zertreten, sagt Gott. Und ich warte ab, bis sie zu einer Fußbank unter meine Füße gemacht sind. Aber wird jemand sagen, wie in Offenbarung geschrieben steht, wird es doch einen großen Kampf geben, der mit Gewalt alle Finsternis in den Abgrund wirft? Wenn du aber Offenbarung gut liest, vor allem Kapitel 19, dann steht da etwas anderes. Dann siehst du auch dort, dass Gott schließlich sagt, der Mensch wird es tun müssen. Denn wie wird das Tier aus dem Abgrund endgültig entfernt? Durch den Reiter auf dem weißen Pferd. Und all die Reiter, die hinterherkommen, mit ihren weißen Kleidern, gereinigt, heilig. Und dieser Reiter wird genannt treu und wahrhaftig und Wort Gottes. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, die Gegner, und dann spricht man hier von geistlichen Gegnern. Das ist nicht Gott, der da mit viel Aufwand von Macht die Ordnung wiederherstellt. Das ist Jesus mit denen, die zu ihm gehören. Die sind in der Lage, den Bösen zu überwinden. Das ist kein enormer Kraftakt mit großen Rauchwolken, sondern da wird schließlich deutlich, Jesus und die Gemeinde als Sieger aus dem Kampf zum Vorschein kommen. Jesus und die zu ihm gehören, kommen als Reiter auf Pferden und gebrauchen das Wort Gottes. Und der Gegner wird damit erledigt. Das ist ein Bild. Und das Tier wurde ergriffen und in den Feuersee geworfen, sogar bevor er anfangen will, Krieg zu führen. Es ist also die innere Kraft in dem Licht, was in Jesus ist und in dem, die ihm zugehören. Ich denke, dass es vergleichbar ist mit den Ereignissen, die wir kennen aus der Zeit, als Jesus auf Erde herumlief. Und ihm ist Macht gegeben, nicht nur um Sünden zu vergeben, sondern auch Macht über böse Geister. Das sind keine Kämpfe. Die Macht Jesu ist die Tatsache, dass er ein Wort spricht und die bösen Geister gehen. Denn Finsternis verträgt kein Licht. Es gibt Situationen, wo sie bereits das Licht so auf sich zukommen fühlen, dass sie zu schreien anfangen, nur weil Jesus in der Nähe ist. Was habe ich mit dir zu tun? Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, schreien die bösen Geister in dem Besessenen von Gadara. Und sie flüchteten alleine schon vor dem Licht. Ich denke, dass das die Kraft ist von Gott und Gottes Königreich. Voller Licht. Ein Licht, das wie ein verzehrendes Feuer wirkt auf alles, was finster ist. So steht es geschrieben in der Bibel, dass Gott sagt, es liegt an euch, an Jesus und seiner Gemeinde, um dafür zu sorgen, dass die Finsternis schließlich endgültig aus der Schöpfung entfernt wird. Und die Menschen, die Jesus folgen, das sind die Menschen, die gehört und getan haben, was steht in Offenbarung 18, den Aufruf, zieht aus Babylon hinaus, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn was ist Babylon? Babylon ist die Bezeichnung für Babel aus dem Griechischen. Und was ist Babel? Das ist eine große Stadt. Wir kennen die Geschichte wohl in 1. Mose 11, Vers 4. Lasst uns einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, sagen die Einwohner von Babel. Warum wollen sie das? Was treibt sie dazu? Macht. Denn was ist der Anfang von Babel? Das ist Macht. 1. Mose 10, Vers 10. Kann man das nachlesen? Wer errichtete Babel auf? Nimrod. Und was sagt die Bibel über Nimrod? Kapitel 10, Vers 8. Er war der erste Gewalttätige auf Erden. Und die erste Stadt, die er baute, war Babel. Und Nineveh auch. Aber Babel war die erste, die Wurzel. Babel ist der Anfang von Macht. Und dort sagten sie, lasst uns hinaufgehen zum Himmel. Und uns wird nichts mehr unmöglich sein. Der König von Babel lässt auch einen riesen Statue bauen, mit dem Auftrag, dass jedermann davor hinknien soll. Es ist eine Gedankenwelt, begreife das gut. Es ist leicht zu sagen, Babel, das ist die falsche Kirche. Aber wo sehen wir die falsche Kirche? Ich denke, wir können besser auf uns selbst schauen. Denn Gott sagt nicht zu Ungläubigen, sondern zu seinem Volk, dass sie aus Babel hinausgehen sollen. Babel ist eine Gedankenwelt. Es gehört zu deiner Gedankenwelt, wenn dein Denken gelenkt wird durch Prinzipien von Macht. Und wenn du Gott in Beziehung bringst mit Prinzipien von Macht. Jesus lehrt uns aber, lasst dein Name geheiligt sein. Das heißt, löse Gottes Name und sein Wesen von allem, was Finsternis ist, in der Ausübung von Macht. Die Bibel beschreibt zwei Königreiche und den Konflikt dazwischen. Der Kampf zwischen dem Königreich, das auf Liebe und Respekt als Fundament hat, das Reich Gottes, das Reich des Lichtes, auf der einen Seite, und das Königreich, das gegründet ist auf Macht und Gewalt, auf der anderen Seite. Das sind die Gegensätze, die zu einer Lösung, zu einem Ende kommen in der Offenbarung. Worum es eigentlich in der ganzen Bibel geht und sehr sicher in dem Evangelium von Jesus Christus. Dieser Gegensatz zieht durch die ganze Bibel hindurch und wird offenbar, als Jesus in die Welt kam und predigte über das Himmelreich. Jesus sagte in Matthäus 11, Vers 12, das Reich Gottes wird Gewalt angetan. Und Gewalttuende reißen es an sich. Oder eine andere Übersetzung, Gewalttuende nehmen es ein, versuchen es in ihre Macht zu bringen. Sie versuchen das Denken über Gott zu infiltrieren, zu färben, mit dem Gottesbild, das ausgeht von diesem Gott, der so mächtig ist und so groß. Und es heißt dann noch immer das Königreich von Gott. Und es heißt dann noch immer das Evangelium. Aber es ist ein Königreich geworden, wo Machthaber regieren. Und wo Gewalttuende die Macht übernommen haben. Und die verordnen in Kirchen und Gemeinden, dass die Leiter über die Herde herrschen, statt dass die Leiter da sind, um der Herde zu dienen. Und die Schafe müssen gut hören und tun, was durch die Leiter gesagt wird. Denn die Leitung ist doch das höchste Wesen. Nicht das echte, sondern ein wenig abgeleitet davon. Eine Art Autorität, die doch zu befehlen haben. Daran erkennt man die Machthaber. Sie haben keine Ähnlichkeit mit dem echten Hirten, Jesus, der alles hingab, um den Menschen zu dienen. Und der auch sagte,
Der Größte in meinem Königreich ist derjenige, der aller Diener ist. Es kann auch mit deinem Denken zu tun haben. Wenn ich versuche, meinen Gedanken durchzudrücken, bin ich damit beschäftigt, Macht auszuüben. Wenn ich unbedingt Recht haben will, bin ich beschäftigt, mit Macht auszuüben. Ich wende Gewalt an. Wenn ich ganz bedauerlich tue und finde, dass die anderen die Schuld haben und sie sich erst entschuldigen sollten, dann bin ich mit Manipulation beschäftigt und übe Macht aus. Es scheint so schwächlich, aber damit kannst du den anderen beherrschen. Es hat mit dem Denken zu tun, die Macht, das Machtdenken. Und die Frage ist, inwieweit ist das noch in meinem Denken anwesend, in meinem Tun und Lassen? Und welches Gottesbild habe ich noch in meinem Denken? Denn das geht meistens zusammen. Wenn mein Gottesbild noch mehr oder weniger von Macht und Gewalt durchzogen ist, dann kommt das in meinem Denken über mich selbst und meine Beziehung zu den Menschen zum Vorschein. Denn es ist eine Gedankenwelt. Und alles fängt in deinem Denken an. Ich möchte sagen, lasset uns ganz ausziehen aus Babel, aus dieser Gedankenwelt und uns darin vertiefen, nicht in wie groß ist Gott, sondern wie ist Gott groß? Auf welche Weise ist Gott groß? Und wir werden das Klima seines Königreiches erfahren. Amen. Wir wollen noch beten miteinander. Vater, danke, dass du uns zeigst, wie du bist. Es gibt sicher noch so viele Dinge, die uns nicht klar sind. Aber von denen du sagst, ich kann es dir noch nicht zeigen. Denn du kannst es noch nicht ertragen. Aber es wird offenbar werden. Herr, es ist gut, denn wir wachsen darin, wenn wir Gemeinschaft mit dir haben. Und ein immer deutlicheres Bild bekommen, wie du im Wesen bist. Danke, dass du uns das Geheimnis anvertraust. Herr, ich bete dafür, dass wir vorangehen, um dein Name zu heiligen, damit du endlich den Platz bekommst in dem Menschenleben, die du so gerne möchtest. Damit der Mensch ganz wird und funktioniert, so wie du es bedacht hast. Danke, lieber Vater, für alle, auch die die Kassette hören. Ich bete für sie, dass sie auch wachsen in dir und gesegnet werden, da wo sie sich befinden. Und du sie dort eine Lichtquelle werden lässt. Amen.